und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigtext vor, Lukas 12, 49 bis 53. Lukas 12, 49 bis 53. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein. Drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Ich bete nochmal. Himmlischer Herr, wir danken dir, dass wir jetzt uns versammeln dürfen. Und wir danken dir für dein Wort. Und wir bekennen dir, dass dieses Wort ein hartes Wort ist. Und so bitte ich dich von Herzen, hilf uns, dass wir es in rechter Weise verstehen können. Und gib mir deine Weisheit, dass ich in rechter Weise dieses Wort auch predigen kann. Amen.
Amen.
In dem größeren Abschnitt, in dem wir uns im Lukas-Evangelium befinden, ist eine sehr große Rede von Jesus. Da lehrt Jesus seine Zuhörer über die neue Zeit, die mit ihm angebrochen ist. Und da sind nicht nur seine Jünger um ihn, sondern da steht ein Stück weiter vor, dass da Tausende um ihn sich scharen. Und Jesus lehrt sie, es ist eine neue Zeit, wird mit mir anbrechen. Er lehrt sie über sein Reich. Wir werden in den nächsten Predigten viel darüber hören. Und wir haben schon einiges darüber gehört. Und er lehrt sie darüber, wie wir als seine Nachfolger in dieser Zeit leben sollen. Wie wir als Mitglieder seines Reiches leben sollen, eben als Christen. Wir haben das letzte Mal gesehen, Jesus sagt, ich werde wiederkommen und es geht um die Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen, diese Zeit, in der wir jetzt leben. Wie sollen wir in dieser Zeit leben? Und es geht um ganz praktische, alltägliche Dinge. Wir haben viel um den Umgang mit Geld gehört. Es geht um Sorgen, es geht um Wachen, um Dienen. Und Jesus macht deutlich, dass diese Zeit bis zu seinem zweiten Kommen oftmals keine leichte Zeit sein wird. Es wird keine leichte Zeit, es wird oftmals eine sehr schwere Zeit werden. Er sagt ja, sorget euch nicht, der Vater im Himmel sorgt für euch, aber seid wachsam. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus dann dieses sehr ernste und harte Wort, was ich uns eben gelesen habe. Und auch wenn wir die Wahrheit dieses Wortes in unserem Leben erfahren haben, so ist es uns, denke ich, oft unverständlich. Es ist schrecklich für uns, es ist traurig, dass es so ist. Und dass Jesus selbst das so sagt und demnach auch, dass es eben Jesu Wille ist. Er ist gekommen, um, er sagt, Zwietracht zu bringen, um Trennung zu bringen. Und das bis in unsere eigenen Familien. Und wie fängt Jesus das an? Er spricht von einem Feuer. Ein Feuer, welches er auf diese Welt bringen will. Und er redet hier von dem Feuer des Evangeliums. Das ist heute unser Thema, das Feuer des Evangeliums, beziehungsweise die Folgen dieses Feuers des Evangeliums. Das ist das Feuer des Evangeliums, das Feuer seines Wortes, das Feuer des Heiligen Geistes. Das passt halt sehr gut zu Pfingsten. Ein Feuer, welches Menschen für Jesus entzünden wird. Welches aber auch sehr deutlich machen wird, wer nicht zu Jesus gehört. Wer ihn ablehnt. Dieses Feuer wurde durch Christus am Kreuz entzündet. Und er spricht hier in diesem Text von einer Taufe, mit der er getauft werden wird. Und es ist klar, dass Jesus ja schon mit Wasser getauft wurde. Das ist also nicht, es geht ja nicht um seine Wassertaufe, mit der er seinen Dienst begann, sondern es geht um seine Leidenstaufe, seinen Tod am Kreuz. Und mit dieser Taufe hat er seinen Dienst vollbracht. Vers 50, ich aber muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Dieses Wort vollbracht ist ganz wichtig. Also dieser Weg, der vor Jesus steht, der vor Jesus ist, der war nicht einfach für ihn. Es war ein Leidensweg. Und Jesus hatte Angst davor. Wir wissen, dass er am Ende Blut und Wasser geschwitzt hat. Aber was machte Jesus? Er ließ sich nicht abbringen von diesem Weg. Er ging diesen Weg bis zum Ende. Er ließ sich ans Kreuz nageln. Er ließ sich am Kreuz verspotten. Wir müssen uns mal vorstellen, was das heißt. Jesus war Gott. Jesus hat durch seine Kraft, durch seine Macht überhaupt es möglich gemacht, damit die Nägel im Holz hängen, damit er sein Leib am Kreuz hängen kann. Durch seine Kraft war es überhaupt möglich, dass die Leute da unten atmen konnten und ihnen diese Lästerung entgegenschreien konnten. Und er blieb hängen am Kreuz. Und er ließ sich verspotten. Warum? Aus Liebe zu uns und aus Liebe und Gehorsam zu seinem Vater. Und was hat er dann am Ende gesagt? Was war sein letztes Wort am Kreuz? Es ist vollbracht. Nun, was hat er vollbracht? Was hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz vollbracht? Was wird er mit dieser Taufe vollbringen? Er hat das Gericht über die Sünde getragen. Er hat dort unsere Strafe, die wir verdienen, auf sich genommen. Damit wir ewiges Leben haben. Damit wir was Frieden mit Gott haben können. Muss man sich mal vorstellen, Jesus hat das getan, damit wir, die wir Feinde Gottes sind, die wir eigentlich da unten stehen und ihn verspotten für das, was er tut, damit wir versöhnt werden mit ihm und mit Gott. Und das ist die Botschaft von Jesus. Das ist das Feuer des Evangeliums. Und dieses Feuer läuft um die Welt seitdem. Ausgehend von ein paar jämmerlichen Gestalten, die seine Jünger waren, die ihn in diesem Moment verlassen haben aufgrund der Gefahr, die zerstreut waren, verbittert waren, entmutigt waren, verwirrt waren. Aber diese Jünger wurden zu Pfingsten vom Heiligen Geist entzündet für Jesus. Dieses versprengte Häuflein Elend wurde entzündet für Jesus. Und wir kennen dann die Apostelgeschichte, wie es weiterging nach Pfingsten. Die Jünger gingen in die Welt von Jerusalem aus und haben die Botschaft der Auferstehung, die Botschaft der Erlösung allen Menschen verkündet. Und wir treffen uns heute tausende von Kilometern entfernt, tausende von Jahren später in Osnabrück. Und warum wir uns treffen, warum wir uns heute hier treffen, was unser Zentrum ist, ist immer noch diese Botschaft von Jesus. Dieses Feuer hat auch uns entzündet. Und wir wissen darüber hinaus, dass tausende von Predigern, tausende von Missionaren in der Welt sind und dieses Evangelium verkünden, dass sich Gemeinden gründen, dass täglich viele, viele Menschen zum Glauben kommen, dass sie entzündet werden für Jesus. Und obwohl wir hier nur eine ganz kleine Gemeinde sind, Jesus sagt selbst, ihr seid nur eine kleine Herde, dürfen wir trotzdem da mitmachen, wir dürfen Missionare unterstützen, wir dürfen selbst das Wort Gottes weitergeben, wir dürfen dieses Feuer weitertragen. Die Geschichte des Christentums, und da meine ich jetzt des wahren Christentums, das ist ein Feuer, was um die Welt gegangen ist. Ein Feuer, welches Jesus entzündet hat am Kreuz. Und je mehr wir von diesem Feuer ergriffen sind, je mehr wir von Jesus entzündet sind, brennen für Jesus, desto mehr Konflikte in Beziehung zu Ungläubigen haben wir. Ja, es geht sogar so weit, dass wir Konflikte, Entfremdung, Trennung zur eigenen Familie erfahren, zu guten Freunden erfahren. Und das ist natürlich hart. Davor haben wir Angst. Warum ist das so, dass wir gerade dadurch Konflikte, Entfremdung und Trennung erfahren? Und Jesus sagt, dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus sagt, dass er für unsere Schuld stellvertretend ans Kreuz gegangen ist. Dass er unsere Strafe trägt, die eigentlich jeder Mensch verdient. Jesus sagt, dass wir Sünder sind. Jesus sagt, dass wenn ein Mensch seinen Worten nicht glaubt, dass wenn ein Mensch sein Erlösungswerk nicht annimmt, dass er für Ewigkeit verloren geht, diese Strafe ewiglich erleiden muss. Jesus sagt, dass jeder Mensch ein ernsthaftes Problem mit Gott hat. Und Jesus sagt, dass es am Ende ein Gericht geben wird. Und wenn du das glaubst, und wenn du das öffentlich bekennst, durch das, was du sagst, durch das, wie du lebst, dann wird es einigen, dann wird es vielleicht sogar vielen Leuten nicht gefallen. Und dann wird es auch Leuten nicht gefallen, die zu deinen Freunden, die zu deiner Familie gehören. Und einige von uns, vielleicht sogar alle, die wissen, was das bedeutet. Und wenn du das erfahren hast, oder gerade erfährst, dann weißt du, dass das eben nicht eine weitere theologische Wahrheit des Christentums ist, die sich so neben viele andere einreiht. Sondern dass gerade diese Sache sehr viel Schmerzen, sehr viel Sorgen, sehr viel Not mit sich bringt. Diese Worte von Jesus, die sind hart. Aber wir müssen feststellen, diese Worte von Jesus sind wahr. Jesus hat ein Feuer auf diese Welt gebracht. Und durch dieses Feuer werden Menschen für Jesus entzündet. Sie werden gerettet. Ihr ganzes Leben ändert sich. Sie bekommen ewiges Leben. Sie sind Kinder Gottes. Sie sind miteinander und mit Gott verbunden durch den Heiligen Geist. Aber dieses Feuer ist eben auch ein trennendes Feuer. Ein Feuer, welches deutlich macht, wer nicht zu Jesus gehört, wer ihn ablehnt. Es ist ein läuterndes Feuer, welches das Herz, das Innere des Menschen offenbar machen wird. Ich habe es schon gesagt, das Feuer wirkt durch das Wort Gottes. Beziehungsweise es wird durch das Wort entzündet. Und für das Wort lesen wir in der Schrift, im Hebräerbrief, das ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist es, das Wort Gottes, was das Wort Gottes macht. Es trennt, es schneidet. Nun, wollte Christus nicht Frieden bringen, Versöhnung bringen? Wurde Christus von den Engeln nicht ganz groß angekündigt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens? Hat es Christus selbst nicht verkündigt, zum Beispiel zu der Sünderin, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden? Oder zu einer anderen, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden? Und dann schickt er seine Jünger los und sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei in diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihnen bleiben. Und Petrus später verkündigt in der Apostelgeschichte, er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher der Herr ist, über uns alle. Nun, wenn Christus Frieden bringen will, wie kann dann dieses Wort von ihm verstanden werden, dass er keinen Frieden bringen will? Kann man das harmonisieren oder ist das jetzt wieder einer dieser berühmten Stellen, wo die Bibel sich widerspricht? Und wie lautet die Antwort darauf? Gerade der Friede, den Jesus bringt, gerade dieser Friede bringt auch Trennung und Streit mit sich. Schauen wir nochmal diese Texte, die ich jetzt erwähnt habe. Was passierte, als Jesus zu der Sünderin sagte, geh hin in Frieden? Da waren die Pharisäer, die mit am Tisch saßen, aufgebracht. Sie waren gegen Jesus, sie waren gegen diese Sünderin. Wie kann das nur sein? Was prophezeite der alte Prophet Simeon, Maria und Josef, als sie dieses Friedensbaby in den Tempel brachten? Da sagte er zu Maria, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Was sagt Jesus, als er seine Jünger mit der Botschaft des Friedens von Stadt zu Stadt sendet? Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straße und sprecht auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir von uns. Das bedeutete Gericht. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tag als dieser Stadt. Und was sagt Jesus über sich selbst? Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Jesus bringt durch sein Werk, durch seine Leidenstaufe am Kreuz den Frieden. Den Frieden mit Gott. Durch das, was er dort getan hat, ist es tatsächlich so, dass Gott die größten Feinde, die man sich vorstellen kann, Sünder, die Gott hassen, die gegen Gott agieren, die selber Gott sein wollen über diese Welt, die ihm gar nicht gehört, dass Gott diese Sünder mit dem einzig wahren und gerechten und heiligen Gott versöhnt. Es ist ein Friede, den wir uns gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Wir wohnen hier in Osnabrück, die Friedensstadt. Oh, die haben hier 7 Jahre lang getagt, um Frieden zu machen. Danach gab es trotzdem keinen Frieden. Jedenfalls keinen richtigen. Christus hat einen Frieden gebracht, der wirklich wahrer Friede ist. Und wer diesen Frieden mit Gott hat, der gehört zu Gott. Der gehört zu Gottes Familie, zu Gottes Volk. Und weil er zu Gott gehört, gehört er nicht mehr zu der Welt. Er gehört nicht mehr zu denen, die Gott hassen, zu den Feinden Gottes, zu den Ungläubigen. Da gibt es eine Trennung. Christus hat uns aus dieser Welt herausgerissen. Und diese Trennung, die ist eben auch da zu denen, die uns sehr eng verbunden sind. Die Trennung geht bis in unsere Familie, bis in unseren Freundeskreis. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Frieden, den Jesus bringt, und die Trennung, die Zwietracht, die Jesus bringt, die sind unweigerlich miteinander verbunden. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und sie müssen verbunden sein. Das ist nicht so, dass das aus Versehen passiert, dass Jesus leider irgendwie was falsch gemacht hat, das muss so sein. Einerseits gehören wir zu Christus, wir gehören zu Gott, wir gehören nicht mehr zur Welt, wir sind aus der Welt gerissen. Andererseits mögen die Menschen es nicht, dass wir durch Christus zu Gott gehören. Ja, seht ihr, es ist eine Trennung von beiden Seiten. Wir sind getrennt, aber die Leute trennen sich auch von uns, sie wollen das nicht. Es ist tatsächlich Zwietracht. Christen werden von ihren eigenen Familienmitgliedern kritisiert, verlacht, verspottet, nicht mehr ernst genommen, gemieden, vielleicht nicht als Person, aber das Gespräch über irgendwas Geistliches, über Christus, das wird vermieden. So schön, wenn du kommst. Komm bitte, aber bitte sprich nicht wieder über deinen Glauben. Bitte fang nicht an, von Jesus zu reden. Und das ist noch human, was wir hier so erleben. In anderen Ländern, da werden Leute, die sich zum Christus bekennen, von ihren eigenen Familien umgebracht. Und das nennt man dann Ehrenmord. Also das ist eine Trennung, die da geschieht. Fang nicht wieder an mit deinem Glauben. Wir können uns doch über andere Sachen unterhalten. Das mit dem Glauben, das nervt. Versteht ihr? Das Zentrum unseres Lebens. Das, wodurch wir Frieden mit Gott bekommen. Das, wodurch wir ewiges Leben haben. Das nervt. Und das ist natürlich entmutigend für uns. Und das lähmt uns sicherlich, für Christus zu brennen. Es bringt uns dazu, dass wir im Umgang mit unserer Familie, im Umgang mit unseren Freunden, bevor die jetzt ankommen und einmal über unsere Flamme kippen, über unseren Glauben kippen, durch Bohren und durch Lachen und was weiß ich, dass wir unsere Glaubensflamme ganz klein stellen, wenn wir mit denen zusammen sind. Und können wir dadurch die schmerzliche Trennung überwinden? Indem wir versuchen, möglichst das mit dem christlichen Glauben und so weiter flach zu haben. Nun sicherlich nicht. Sicherlich können wir so diese Trennung nicht überwinden. Nun, die Frage ist, was können wir tun? Was können wir tun in dieser Situation? Das erste ist, Wir müssen unser Feuer brennen lassen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen unser eigenes Feuer brennen lassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unser Feuer gedimmt wird. Und wie machen wir das? Nun, das sind diese Dinge, die ich immer wieder sage. Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft mit Christen. Gemeinschaft mit der Familie Gottes. Wenn wir hier eine Freizeit machen, dann wird meistens irgendwie ein Feuer gemacht am Abend. Und das Größte für die ganzen Kinder ist was? Die nehmen sich irgendeinen Stab und wollen kokeln. Und was die machen wollen, ist den Stab im Feuer anbrennen, dann den Stab rausnehmen und als Fackel rumgeben. Aber sobald sie den Stab rausnehmen, gehen die Flamme, dann muss man wieder weiter kokeln. Wir sind Kokelhölzer. Sobald wir aus der Gemeinschaft, aus diesen, wo die Hölzer zusammen sind, aus diesem Feuer rausgenommen werden, und dann qualmt man noch so dahin, dann sind die Erwachsenen und sagen, komm, schieb den Stab wieder rein. Das stinkt. Gemeinschaft ist wichtig. Das nächste, Bibel. Die Bibel, das ist Gottes Wort an uns. Die Bibel, das ist das Wort, mit dem Gott das Feuer entzündet. Die Bibel ist Öl in unsere Flamme. Und wir brauchen dieses Wort, damit wir weiterbrennen. Und dieses Wort, da müssen wir dran denken, das ist tatsächlich, Gott spricht zu uns, Gott füllt uns, Gott gibt, wirkt dadurch in uns Glauben. Das ist nicht eine Tageszeitung, die ich lese, die mir Informationen gibt, sondern Gott gibt mir Transformation durch sein Wort. Er verändert mich. Das nächste ist Gebet. Wir müssen Gott bitten, wir müssen mit Gott sprechen. Wir gehören zu seiner Familie, das ist unser Vater. Wenn wir unseren Glauben, unsere Verbindung, unsere Beziehung mit ihm stärken wollen, dann müssen wir mit ihm reden. Lobpreis und Anbetung, wir müssen auf ihn schauen, auf das, was er uns geschenkt hat. Nicht auf das, was er uns nicht geschenkt hat, sondern das, wo er uns begnadet hat, was er uns gibt, ihm dafür danken. Auch weiter, wie können wir dieses Feuer brennen lassen? Durch Dienen. Jesus hat das in den vorigen Texten gesagt. Wir sollen bereit sein zum Dienen. Wo können wir etwas für Gott tun, für den Nächsten tun? Durch Spenden. Was hat er gesagt? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Gib dein Geld für Gottes Sache. Gib dein Herz zu Gott. Durch Gehorsam, dass wir Gottes so eng verbunden sein, wie wir es nie zuvor waren. Und das ist wichtig. Wir werden diese Trennung nicht beseitigen können, indem wir einen faulen Frieden verkünden. Indem wir über die Trennung hinwegsehen. Ja, hier ist eine Trennung, aber ist schon nicht so schlimm, wird schon alles wieder gut. Gerade in diesem Zusammenhang, darum sagt Jesus dieses Wort, ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen auf diese Erde. Jesus wird keinen Frieden bringen zwischen Gott und Sündern. Jesus bringt Frieden zwischen Gott und gerechtfertigten Sündern. Jesus bringt Frieden zwischen Gott und Sündern, denen die Sünden vergeben wurden. Das ist die Botschaft, das ist das Feuer, welches Jesus gebracht hat. Und das bedeutet eben nicht, Gott in seiner großen Liebe schaut über alle Sünden hinweg und wird den Sünder trotz der Sünden zu sich holen, weil Gott ja so groß ist, weil Gott viel größer ist als unsere Unzulänglichkeiten. Ach Gott, Gott muss seinen Sohn opfern. Ihr seid ja wahnsinnig. Was ist denn das für ein blutrünstiger Gott? Ihr denkt viel zu klein von Gott. Irrtum. Ihr denkt viel zu klein von Sünden. Ihr denkt viel zu klein von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Wir versündigen uns ja nicht nur gegen irgendein Gesetz, gegen irgendeinen Staat, gegen irgendeinen Nächsten. Wir versündigen uns immer gegen Gott. Und Gott ist heilig und gerecht. Also was bedeutet dieses Feuer? Es bedeutet, dass Gott, oder diese Botschaft des Feuers, es bedeutet, dass Gott das Gericht über die Sünde vollzogen hat, aber an seinem eigenen Sohn. Jesus bringt Frieden, aber keinen faulen Frieden, sondern einen Frieden, welchen er durch Kampf und welchen er letztlich durch seinen Tod errungen hat. Und wir müssen diesen wahren Frieden, die wahre Versöhnung mit Jesus, durch Jesus, mit Gott Verkündigung. Und wir müssen auch auf diese bestehende Trennung zwischen Gott und dem Mensch hinweisen. So wie Jesus es tat. Jesus hat gesagt, ich gehe hin in Frieden, aber ich bringe keinen Frieden auf diese Erde. Und wenn wir das so tun, dann zeigen wir wahre Liebe zu unserer Familie, wahre Liebe zu unseren Freunden. Und ich würde gerne jetzt Amen sagen und euch mit dieser Botschaft nach Hause in eure Familien senden. Aber tatsächlich ist es so, dass viele von uns das schon getan haben. Und dass es nichts gebracht hat. Jedenfalls scheinbar nichts. Im Gegenteil, es hat zu mehr Entfremdung und mehr Trennung beigetragen. Und tatsächlich ist es dann irgendwann so, dass der Punkt erreicht ist, wo Reden nichts mehr bringt. Wo man, Jesus sagt das selbst, Perlen vor die Säue kippt. Aber an diesem Punkt ist noch nicht das Ende erreicht. Auch an diesem Punkt sollen wir nicht sagen, gut, dann ist halt jetzt die Trennung da. Sondern wir sollen weiter alles dafür tun, um diese Trennung zu überwinden. Nun, was können wir noch tun? Zuerst sagt die Bibel, dass wir unsere Familie, unsere Freunde weiter lieben sollen. Dass wir sie weiter für sie sorgen sollen, für sie da sein sollen. Dass wir sie ehren sollen. Kinder sollen ihre Eltern lieben und ehren, auch wenn sie ungläubig sind. Nicht nur, wenn Kinder klein sind, sondern auch die Eltern, wenn sie alt und schwach sind. Kinder sollen ihre Eltern in Ehren halten, sollen sie lieben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Eltern sollen ihre Kinder ehren und lieben, auch wenn sie ungehorsam sind, auch wenn sie ungläubig sind. Und ihr Väter, schreibt Paulus an die Epheser, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zwischen Ehepartnern, ein ganz wichtiges Thema. Was schreibt da Paulus im Korintherbrief? Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Ihr sollt euch nicht trennen, nicht scheiden. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Bitte keine Trennung. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Also wir sollen aufgrund dieser Trennung uns eben nicht von ihm trennen. Sondern wir sollen Gemeinschaft suchen, unsere Liebe in Worten und vor allen Dingen, das ist wichtig an diesem Punkt, unsere Liebe in Taten zeigen. Wir sollen für unsere Familie da sein. Sie sollen sich auf uns verlassen können. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und wenn wir so leben, dann wird das Einfluss haben, dann wird das Eindruck machen auf unsere Nächsten. Wenn die sich auf uns verlassen können, wenn sie wissen, zu ihnen, zu dem kann ich gehen, wenn ich Hilfe brauche. Auf sein Wort kannst du dich verlassen. Weiter, wir sollen keinen unnötigen Anstoß geben. Ja, wir sollen als Christen leben. Und wir sollen das bekennen, aber wir sollen keinen unnötigen Anstoß geben. Es ist ganz interessant, was Paulus an die Philipper schreibt. Philipper 4, Vers 8. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sei gedacht. Also, was sagt Paulus? Da gibt es Dinge, die sind sogar in der Welt gut und ehrbar und anerkannt. Im Christentum, aber auch in der Welt. Bitte versucht doch, angenehme Mitmenschen zu sein. Lebt doch so, dass euch die Leute mögen. Und nicht nur das, Paulus sagt, schreibt den Korinthern, wir sollen sogar versuchen, die Leute für uns zu gewinnen, fürs Evangelium zu gewinnen. Durch unser Leben. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Ja, wir sollen uns unterordnen. Um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wieder ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Nicht, dass man jetzt anfängt mit Sündigen und allen möglichen Mist mitmacht. Nein, das sollen wir nicht. Aber wir sollen keinen Anstoß geben. Wir sollen uns unterordnen. Wir sollen versuchen, die Menschen zu gewinnen. Und das ist ganz wichtig. Er schreibt ja weiter, dies aber tue ich um des Evangeliums willen und an ihm teilzuhaben. Wir machen das für Christus. Wir machen das nicht, weil wir gut dastehen wollen von den Leuten. Gut, ich bin Christ, die Leute denken, ich bin ein bisschen komisch, ich glaube an Schöpfung und so weiter. Jetzt muss ich alles dafür tun, um trotzdem cool zu sein. Und damit die Leute mich mögen. Nein, es geht um das Evangelium. Es geht um Christus. Das muss unser Blick sein. Bittet Gott darum, dass er euch Weisheit dafür gibt, dass er euch Liebe für euren Nächsten dazu gibt. Dass er euch Liebe für eure Familie und für eure Freunde gibt. Dass er euch Ausdauer gibt. Also wir sollen weiter lieben und sie ehren und für sie sorgen. Und das andere, was wir für unsere Familien und für unsere Freunde tun können und sollen, das ist mit Ausdauer beten. Mit Ausdauer beten. Epheser 6, Vers 18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. 1. Thessalonicher. Betet ohne Unterlass. Jakobus. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Manchmal kommt der Punkt, da kann man nichts mehr tun, als nur noch zu beten. Und manchmal klingt das ein bisschen so, als ob es so wäre, dass wir alles, was wirklich Erfolg verspricht, schon gemacht haben. Und jetzt können wir halt nur noch beten. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann werden wir nicht brennend im Geist beten. Dann werden wir auch nicht mit Ausdauer beten. Wird der Erfolg ausbleiben, dann wird auch unser Gebet ausbleiben. Aber Jesus fordert uns auf, mit Ausdauer zu beten. Und das müssen wir deshalb wissen. Beten ist keine kleine Sache, kein, das können wir halt nur noch machen. Beten ist kein Trostpflaster. Wenn wir beten, dann treten wir vor Gott, vor den Schöpfer, vor den Erhalter, vor den Herrscher der Welt. Wir treten vor dem, dem alles möglich ist. Wir treten vor unseren Vater, den wir alles bitten dürfen. Und was machen wir dann? Dann bitten wir im Namen Jesu Christi. Das heißt, wir beten auf der Grundlage dessen, was Christus für uns getan hat. Und was Christus für uns getan hat, das war keine Kleinigkeit. Das war kein nur noch. Das war das größte Ereignis überhaupt, was in der ganzen Welt, im ganzen Universum passiert ist. Wir beten im Namen dieses Jesus, der Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist, der sich für uns kreuzigen lassen hat, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der uns liebt, der auferstanden ist, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und dort was macht, für uns fürbittet, für uns eintritt bei Gott. Diesen Jesus dürfen wir, zu ihm dürfen wir bitten, in seinem Namen dürfen wir bitten und er selbst sagt uns, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus will unsere Gebete hören und er will unseren Gebeten antworten. Und darum, wenn ihr betet, denkt daran, ihr steht vor Gott, ihr betet im Namen von Jesus Christus. Christus hat ein Feuer in dieser Welt erzündet und er hat dafür das größte Leid und den Tod auf sich genommen. Lasst uns Christus für dieses Feuer danken. Und wenn wir Trennung erfahren, ja, auch Trennung in unseren eigenen Familien, dann lasst uns das als ein Zeichen sehen, dass Jesu Worte wahr sind, dass Jesu Worte wirksam sind. Dass sie wirksam sind bei Gläubigen und auch bei Ungläubigen. Die Trennungen sind hart, aber sie sind auch eine Bestätigung dafür, dass Jesu Wort Veränderung wirkt. Das Feuer des Evangeliums, diese alles verändernde, alles erneuernde Kraft, das läuft heute noch um die Welt. Und darum sollen wir nicht müde werden, dieses Feuer in uns zu schüren und auch dieses Feuer weiterzugeben. Gerade zu unseren Freunden, gerade zu unserer Familie. Herr, ich bitte euch, werdet nicht müde, eure Familie zu lieben, für sie zu beten, für sie zu sorgen. Amen. Möge der Herr Jesus Christus selbst diese Worte an uns segnen. Amen.